Tores Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Yo, moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Tores Tea Time, freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her.
Auf eine Tasse Tee mit Heike Marit Carstensen. Carstensen. Wir machen weiter. Carstensen. Ist echt schwierig auszusprechen. Ja, mein heutiger Teegast, meine Teegästin, wie es mittlerweile richtig heißt, ist tatsächlich erfahren, was Kamera angeht. Denn sie wurde gerade ausführlichst vom NDR porträtiert, arbeitet hinter und vor der Kamera, nämlich als Social Media Content Creatorin und wurde darüber auch bekannt. Nämlich hat ihr eigenes Hofleben per Social Media festgehalten und das macht sie jetzt immer noch, möchte die Landwirtschaft nicht digitalisieren, aber transparenter machen, indem du Inhalte von eurem Hof, vom Hof Carstensen postest und die Follower einfach mitnimmst in deinen Alltag. Und jetzt sitzt du hier bei mir und wir wollen bei einer Tasse Tee vom Teekontor einfach mal ein bisschen schnacken. Ohne großes Konzept, einfach mal dich kennenlernen. Wer bist du, was machst du und was kannst du? Also, moin Heike.
Moin Tore, na? Na?
Ja, wie geht's?
Mir geht's sehr gut. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Tatsächlich? Denn mit diesem Mikrofon ganz nah an mir dran bin ich das sonst immer nur ganz klein versteckt gewohnt.
Das stimmt, ja.
Wenn man vor der Kamera ist, dann laufe ich, schnacke ich so, wie es mir gerade kommt und wie es gerade passiert. Und
hier ist dann doch ein bisschen steifer so, ne?
Ja, nicht steifer würde ich nicht sagen, aber es ist irgendwie, man ist ein bisschen konfrontiert mit diesem Mikrofon. So. Es wird alles ganz haargenau dokumentiert, was ich sage.
Wird es auch und überhaupt nicht geschnitten. Also egal, was du sagst.
Ja.
Nein, wir sind ja nicht uncut, aber ja. Ich bin mir trotzdem sicher, das wird heute interessant und lustig und locker. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Wir haben ein bisschen was zu knabbern dabei und es ist kein Lamm oder es ist kein Fleisch dabei. Ist das in Ordnung für dich? Ich habe nämlich eben gehört, du hast heute Morgen Fleisch gegessen, heute Mittag und heute Abend wieder, richtig? Oder darf ich das gar nicht sagen?
Ja, kann man so sagen. ist vollkommen okay, mal was Süßes zwischendurch zu kriegen.
zwischen Fleisch. Nein, tatsächlich, heute Morgen hattest du Schinken, glaube ich, sagtest du?
Salami.
Heute Mittag Hack.
Ja.
Und heute Abend ist noch ein bisschen Lamm da.
Ja, genau.
Ist das in Ordnung, dreimal am Tag Fleisch zu essen?
Ja, ich konsumiere die Fleisch, wie soll ich das sagen, die Fleischmahlzeiten. Also ich konsumiere Fleisch ja bewusst. Wenn ich mich mal eindecke für die Truhe bei uns im Hofladen, dann gucke ich natürlich auch, dass es irgendwie für ein paar Wochen reicht. Ne? Also ich kaufe jetzt nicht für jeden Tag ein Braten, ein Paket Bratwurst und eine Rolle Hack, sondern ich teile das auf die Wochen auf, sodass man so einmal die Woche so ein Highlight hat.
Ja.
Mal ein Braten, mal ein Steak, mal Bratwurst, Gulasch.
Ist das denn Fleisch direkt von eurem Hof?
Ja, genau. Also ich achte gerne drauf, das Fleisch zu kaufen, wo ich weiß, wo es herkommt. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, nach Dagebüll zu meinen Eltern zu fahren, dann kaufe ich das beim örtlichen Schlachter.
Ja.
Also so aus der Kühltheke im Einzelhandel greife ich gar nicht mehr zu.
Dann sag mal, zu deinen Eltern nach Dagebüll, da habt ihr einen Hof, den Hof Carstensen. Wo kommst du genau her? Was machen deine Eltern? Was machst du da?
Ja, groß geworden bin ich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Kühen und Schafen und bin so direkt in der Landwirtschaft groß geworden. Und lange lag unser Betrieb brach, will ich nicht sagen, aber es war still. Wir hatten keine Tiere zu Hause und dann hatte mein Bruder die Ausbildung abgeschlossen und es ging los, dass wir wieder durchstarten wollten. Und dann sagte mein Bruder, aber ich möchte es ein bisschen anders machen. Und dann saßen wir zusammen am Tisch und dann haben wir uns dazu entschieden, zurück zur Tradition zu gehen. Wir haben wieder Schafe auf den Hof geholt und unseren Melkstand für die Kühe umgebaut für die Schafe. Also wie Großmutter damals den Käse gemacht hat von unseren Schafen, machen wir es wieder. Wir haben den alten Anbindestall umgebaut zur Meierei. Meine Mama macht Käse und verkaufen wir direkt im Hofladen. Und dafür marken wir natürlich auch das Fleisch, was von unseren Rindern Wir haben Mutterkuhhaltung, wo die Kälber auch bei der Mutter komplett groß werden. Und natürlich unser Lammfleisch, was natürlich aus der Schafhaltung resultiert, dann verkaufen. Und so weiß ich halt ganz genau, wie die Tiere groß werden. Und ich ziehe diese Tiere sozusagen selber mit auf, die ich dann im Endeffekt verzehre. Hört sich vielleicht hart an, aber das ist ja das, wo wir alle wieder hin zurück sollten.
Sag mal genau, wohin sollten wir wieder zurück?
Zurück zum Ursprung einfach. Bewusst Lebensmittel genießen und vielleicht auch dahin gehen, ich weiß ganz genau, wo vielleicht auch mein Gemüse groß geworden ist und auch das Fleisch. Es ist ja nicht nur das Fleisch, was man hinterfragen sollte, sondern auch alle anderen Produkte, die man auch im Supermarkt kauft. Weil viele, viele Lebensmittel haben weite, weite Wege hinter sich, was dann auch für das Klima da nicht so ganz positive Auswirkungen hat.
Also lieber ein Stück Lamm mehr als eine Avocado.
Absolut, ja, weil das Lamm gibt es hier in der Region, direkt vor der Haustür. Und die Avocado, da werden Unmengen an Wasser verbraucht und es wird so weit transportiert. Also das kann ich nicht gut vertreten.
Was hältst du denn von Fleischersatzprodukten?
Fleischersatzprodukte habe ich selber auch schon verzehrt, gegessen, verzehrt.
Wir wollten nicht so aufgetan sprechen.
Nee, echt, ne?
Du musst einfach sein, wie du bist.
Ja, echt.
Ich schneide das nicht.
Ja, also ich habe auch schon mal hier so vegetarische Nuggets gegessen oder so. Schmeckt auch gut.
Wenn du dich leidest, ist Schnack auch platt, ne?
Ja, kannst du denn platt schnacken?
Ich kann's verstehen.
Ja, eben. Da will ich, dass du mir antwortest.
Ja, und auch ein Bett schnacken.
Ja.
Ja, aber mach mal.
Ja, gut. Ja. Genau, also da habe ich auch überhaupt nichts gegen. Ne? Man muss natürlich gucken, wie viele Zusatzstoffe sind da jetzt eigentlich drin, ob das wirklich dann auch gesund für den Körper ist. Weil da sind dann wieder ganz andere Zusätze drin, die vielleicht künstlich irgendwo hergeholt wurden. Und da muss man halt gucken, ist es das, was ich meinem Körper antun möchte oder nicht.
Wenn du die Tiere aufwachsen siehst bei euch und du weißt nachher genau, welches Rind letztendlich auf dem Teller liegt, kannst du das mit Genuss essen, weil du weißt, Mensch, so ist der Lauf der Dinge, deshalb ist dieses Tier auf die Welt gekommen, um irgendwann bei mir auf dem Teller zu liegen? Oder wie ist das?
Ja, bei den Rindern ist es bei mir so eine andere Sache, weil ich da nicht so den Bezug zu habe, weil die Rinder, die sind halt scheu, die sind weit weg von mir, also die haben keine Namen, also die haben schon Namen auf der Ohrmarke, aber das sind nicht so die Tiere, bei denen ich dann im Hock sitze und die streichel zum Beispiel. Und ich habe generell sehr viel Respekt vor den Tieren, aber bei den Schafen ist das schon so. Ja, ist das jetzt hier Bosse, den ich hier mit auf dem Teller habe oder nicht? Da denkt man schon mal schnell mal drüber nach. Aber so bin ich groß geworden. Wir hatten auch unsere Flaschenlämmer, mit denen ich gekuschelt habe, die ich dreimal am Tag gefüttert habe. Und auf einmal waren sie weg. Und für uns war klar. Und
auf einmal wurdest du damit gefüttert?
Ja, so vom Ding. Ja, und die, ja. So sind wir halt schon von klein auf groß geworden. Und wir haben uns irgendwie dadurch ja auch ein bisschen selbst versorgt, ne? Weil man wusste, was da auf den Teller kommt. Und da habe ich gar kein Problem mit. Ich hatte selber auch meine 5 Schafe, wo ich die Lämmer gemästet habe und die Lämmer dann auch verkauft habe, wo ich dann wieder mein Taschengeld zu bekommen habe.
Möchtest du Landwirtin bleiben?
Also ich bin ja keine gelernte Landwirtin. Ich habe das ja alles immer nur so in die Wiege gelegt bekommen, sag ich mal so. Und ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, eine Ausbildung zur Landwirtin zu machen. Aber da habe ich relativ schnell festgestellt, dass ich immer wieder die Möglichkeit habe, nach Hause zu kommen und da nach Bedarf in der Landwirtschaft tätig zu sein sozusagen. Und ich kann mir das so einteilen, wie es mir gerade passt. Und immer dieses 365 Tage im Jahr, das ist heftig.
Ja.
Und da bin ich jetzt schon ganz froh mit meinem jetzigen Job, dass ich mir das alles so ein bisschen einteilen kann und auch mal 2 Wochen Urlaub machen kann oder auch mal Wochenende sein lassen kann, weil Hut ab vor meiner Familie auf dem Hof, das ist echt.
Ich glaube, Hut ab vor allen Landwirten,
ja, klar,
generell so, ne?
Ja.
Was die reißen und wie wenig Dankbarkeit die erfahren, ist schon krass. Du trägst ja dazu auch bei, dass der landwirtschaftliche Betrieb deinen Eltern läuft, weil du viel Öffentlichkeitsarbeit auch für diesen Hof leistest. Indem du was genau tust, was machst du da vor Ort? Ich glaube, du packst auch mal mit an, aber deine Kernkompetenz ist ja eine andere.
Also wenn ich mit anpacke, ist gleich meine andere Kernkompetenz mit dabei. Ich zücke immer das Handy und filme alles, fotografiere alles, was wir da eigentlich vorhaben.
Und was sagt dein Vater dazu?
Er ist genervt. Papa sagt, nu Heike, du komm noch Gamu, können wir noch Gamu, der Heck dicht morgen und so. Sowas kommt immer zwischengebrüllt oder so, wir müssen nur anfangen. Und ich so, ja Papa, kurz mal 2 Minuten, dann habe ich sie direkt online und dann ist es gewesen für diesen Part. Natürlich, es kommen mehrere Parts, die ich hochlade, weil ich das am liebsten mag, direkt in Time hochzuladen, weil es viel nahbarer ist. Und der Nachteil ist halt, wenn ich erstmal den ganzen Tag alles sammle und das dann danach verarbeite. Die anderen haben um 18 Uhr Feierabend. Ich sitze dann noch Stunde, anderthalb Stunden dabei, das zu verarbeiten und hochzuladen. Ja. Und wenn ich das dann direkt währenddessen immer mal schnell mal 2 Minuten mir nehme, dann habe ich auch Feierabend, wenn die anderen Feierabend haben. So, und das ist halt das, was ich mache bei der Hofarbeit. Die Leute mitnehmen, die von außen zuschauen möchten und sich aufklären möchten.
Ich wollte gerade sagen, warum machst du das denn? Wer guckt sich das an?
Es gucken Kunden an, es gucken natürlich auch mit Berufskollegen an. Auch
und gibt es da Zuspruch oder eher Kritik?
Also hauptsächlich bekommen wir Zuspruch, auch wenn die Leute zu uns in den Hofladen kommen, dann sagen, Mensch, das haben wir auf Instagram gesehen, total toll.
Und da freut sich dein Papa doch auch bestimmt, ne?
Ja, total. Ja. Und Mama auch. Und wir bekommen echt viel positive Resonanz jetzt auch mit der Serie, mit dem NDR. Da haben sich immer gefragt, Mensch, wann kommt denn eine neue Folge? Die wollen wir gerne sehen. Und so gewinnen wir natürlich auch die Verbraucher auf unsere Seite zu kriegen und auch zu zeigen, wie die Landwirtschaft wirklich ist. Das ist ja auch das Schöne an dem NDR auf dem Landformat gewesen. Wir hatten kein Konstrukt, wie was gedreht werden sollte.
Habe ich gemerkt.
Wir haben einen Termin ausgemacht. Ja. Jo, dann kommen wir, dann geht's los. Und ich habe zu Alex, dem Redakteur, auch gesagt, Mensch, es kann sein, dass wir da am Grashäckseln sind oder am Silofahren sind oder es kann auch sein, dass wir was komplett anderes machen. Ich kann dir nicht sagen, was passiert. Ich kann dir auch nicht sagen, wer da ist. Mein Bruder hat noch einen Nebenjob auf dem Ackerbaubetrieb. Kann sein, dass der auf dem Drescher sitzt. Also ich bin da, Papa ist höchstwahrscheinlich auch da und dann gucken wir mal, was ansteht und was wir machen müssen.
Diejenigen, die das Format noch nicht kennen, erzähl mal was dazu. NDR auf dem Land. Heißt es, 12-teilige Reihe war das, glaube ich,
genau.
Von euch. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu und was wurde da letztendlich gezeigt? Kann man ja auf YouTube noch finden und wahrscheinlich in der Mediathek.
Genau. Also es ist ein neu gegründetes Format vom NDR für die jungen Leute. Also es wurde wirklich nur auf YouTube ausgespielt. 1-2 Mal gab es so einen kleinen Teaser im Fernsehen von den einzelnen Personen, die gezeigt wurden. Um einfach nochmal Hofgeschichten ganz anders zu erzählen. Es gab keine Erzählerstimme in den Videos, es war alles durch die Person sich selbst erzählt.
Das war gar nicht so NDR-Style an sich, ne? Das war schon so ein bisschen
ja,
YouTube-Format.
Ja, genau. Ja. Wirklich so ein bisschen Vlogging, die moderne Schiene, schnelle Schnitte.
Was für ein Ding? Vlogging?
Vlogging, Videoblogging.
Ich weiß. Ja.
Und das fand ich richtig cool. Also als sie dann auf mich zukamen und mich gefragt haben, das war dann über...
Ja, wie kamen die auf dich zu? Wahrscheinlich dadurch.
Über Kontakte. Also eine Bekannte aus Rendsburg, die ist mit der Redakteurin befreundet und hat mich denen vorgeschlagen, weil sie mich natürlich auch schon mal auf Social Media gesehen hat und gesehen hat, was ich da für unseren Hof mache.
Ja.
Und so kam eins zum anderen, ein kurzes, schnelles Telefonat. Und dann sagte ich, Mensch, das soll mal losgehen, ne? Habe ich Lust zu, es bringt mir Spaß und...
Und ganze Familie war mit dabei, ne? Dein Vater war regelmäßig dabei, dein Bruder, deine Mutti, die restliche Familie, dass sie da alle mitgemacht haben. Wie viel Überzeugungsarbeit musstest du leisten, gerade bei deinem Vater?
Ich musste gar keine Überzeugungsarbeit leisten.
Er blühte nachher richtig auf, hatte ich das Gefühl.
Ja, fand das super. Und ich musste gar keine Überzeugungsarbeit leisten, weil die es ja schon kannten, dass die generell irgendwie immer von mir gefilmt werden und dass ich sage, kannst du das noch gar mal sagen? Kannst du also die kennen das schon von mir, dass ich immer wieder... irgendwie die dazu hole und sag, Mensch, Papa, wat mucken wir hüt und so. Und die freuen sich natürlich, dass ich das auch irgendwie mit an die Hand genommen habe.
Ja.
Ich war da ja so der treibende Part, der sagte so, ich regel das alles. Ich habe immer in die Familiengruppe, ins Familiengericht geschrieben, so, wir müssen einen neuen Termin haben, dann. Und die müssen nur einen Daumen schicken, was dem passt. So, ich habe die ganze Koordination gemacht. Da waren die auch super, super dankbar.
Wie war das Feedback nach diesen Ausstrahlungen? Hat sich da irgendwas verändert bei euch? Kam da irgendwas auf euch zu? Keine Ahnung.
Also wir haben echt viel Feedback auch vom Bekanntenkreis und auch drüber hinaus bekommen.
Die Kommentare unter den Videos sind ja auch allesamt positiv und sehr viel Zuspruch und sehr viel Sympathie, Zusprüche.
Ja, das ist immer schön, da reinzugucken, dann auch direkt darauf zu antworten. Da waren ja auch viele fachliche Fragen direkt zum Betrieb gerichtet waren und da habe ich dann auch immer direkt geantwortet. Das freut dann natürlich, dass Interesse da ist, weil die Leute sollen Fragen stellen. Das wollen wir unbedingt, weil anders können wir sie nicht aufklären, ne? Weil man muss ja wissen, wo sind deren Schmerzpunkte zum Beispiel oder was ist das, was die beschäftigt? Was haben sie vielleicht anhand von des Videos noch nicht verstanden?
Was ist denn so eine typische Frage, die an euch gerichtet wird? Was macht ihr? Was ist ein landwirtschaftlicher Betrieb? Wie könnt ihr das den Tieren zumuten und all sowas? Oder was sind da?
Es kommt halt immer auf das Thema drauf an.
Was ist sowas Kontroverses bei euch?
Was heißt kontrovers?
Das heißt, ich dachte, du wolltest so hochgestochen sprechen. Das heißt, was so, was unterschiedliche Meinungen hervorruft, was teilweise auch ein Kommentar, der vielleicht böse ist oder sehr, was dazu führt,
in Bezug
zu Meinungsverschiedenheiten.
In Bezug auf unseren Hof kam da gar nichts. Da kam höchstens mal, warum ist das eine Lamm braun und warum ist das andere Lamm weiß?
Oh, das geht.
Was dann nochmal Thema wurde, als wir die Folge mit dem Hochsitz hatten, wo Papa und ich auf den Ansitz gegangen sind.
Ich wollte gerade sagen, Heike jagt das erste Mal oder sowas, ne?
Ja, genau.
Da dachte ich, okay, da gibt es wahrscheinlich den ersten Shitstorm.
Genau.
Weil spätestens da scheiden sich ja die Geister.
Richtig.
Bei der Jagd.
Richtig. Und da bin ich ganz einfach drauf eingegangen, habe erzählt, warum ich den Jagdschein auch gemacht habe und dass man ja nicht alles Mögliche aus dem Revier entfernt, was lebendig ist, weil es gibt natürlich auch Regeln und Gesetze, woran man sich halten muss. So.
Könntest du eigentlich in der Großstadt leben?
Nee, niemals. Echt nicht.
Fällt mir gerade so auf.
Also nicht mal für ein langes Wochenende würde ich freiwillig irgendwie nach Berlin oder Köln fahren. Also nur, wenn es wirklich irgendwie eine geile Aktion ist, die wir da formen, zum Beispiel Musical oder so, würde ich hammer spannend finden. Aber nicht, um da Sightseeing zu machen und so, das ist super anstrengend und da kann ich nicht runterfahren.
Ja, was ist denn für dich so ein Highlight? War einen anderen landwirtschaftlichen Betrieb besuchen oder war das für dich so ein Highlight? Für andere ist ein Städtetrip, Sightseeing für dich?
Natur, Landschaft, also wir waren jetzt in Bayern im Sommer und das war so schön da in den Alpen. Und sind das die Alpen?
Doch, gibt es da.
Ja, auf jeden Fall die ganzen Berge. Und dann haben wir nochmal ein Wochenende dran gehangen und sind dann nach München. Und wir so, oh nee, warum haben wir es nicht andersrum gemacht?
Also das Highlight zum Schluss.
Ja, weil wir dachten so, dann zum Anschluss nochmal nach München da 2 Nächte und dann wieder zurück. Und wir hätten es eigentlich genau andersrum machen müssen, weil München so voll und stressig war, dass wir eigentlich wieder ein paar Tage Allgäu hätten haben können. So. Und,
Ich finde ja auch das Schönste an Hamburg ist die Autobahn Richtung Norden wieder. Ist auch so. Ich verstehe dich gut. Ich bin da nicht ganz so krass drauf wie du. Aber spricht ja auch für sich. Und finde ich super. Du setzt dich ja auch für die Region generell ein. Nämlich auch mit deinen Tätigkeiten, mit deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten jetzt als Lammkönigin.
Ehemalige Lammkönigin.
Ehemalige Lammkönigin und jetzt erste Vorsitzende des
Fördervereins Nordfriesische Lammtage e.V.
Genau. Kann man sich gut merken. Ihr wollt den Namen bald ändern, hoffe ich.
Ja, wollen wir.
Ja, nein, also man kennt ja Nordfrieslamm. Das
richtig.
Kennt man ja, die Majestät und all sowas.
Genau.
Was hat das auf sich? Warum engagierst du dich da?
Genau, ich habe mich ja 2018 auch für das Ehrenamt beworben und wurde da als erste Lammprinzessin gekürt, sag ich mal.
Was kann die?
Die Lammprinzessin ist sozusagen die kleine Azubine der Lammkönigin.
Hier ist was, ne?
Ja, danke. Und so hatte ich halt ein Jahr Zeit, mich ein bisschen zu entwickeln, die Veranstaltung, die Leute kennenzulernen und ein bisschen so schnacken lernen. Und dass ich dann als Lammkönigin da wieder eine Lammprinzessin bekomme und dass die dann
von mir
lernt.
Was macht die Lammkönigin denn?
Die Lammkönigin ist eigentlich genau wie die Lammprinzessin auch. Präsent, hält Reden, klärt auf.
Wo hält die Reden?
Ja, auf dem Bockmarkt, dann auf dem Verölerbauernmarkt zum Beispiel, wo dann auch die Proklamation ist. Oder es gibt so viele Veranstaltungen. Oder im Westküstenpark, wenn die Schafschur ist und der Kreispräsident mit dabei ist. Da sind super viele Touristen, was natürlich hammergeil für die Öffentlichkeitsarbeit ist, für die Schafhaltung an sich, aber auch für die ganze Landwirtschaft.
Und was ist Ziel hinter dieser ganzen Aktion? Nordfriesland?
Also hinter Nordfriesland.
Mehr Lamm zu essen?
Das auch, ja. Das Lamm an den Mann zu bringen, weil viele haben halt immer noch den alten Hammel im Kopf. Und dann denken sie, lass mal, ich nehme lieber Rind oder Schwein. Was wir so schade finden, weil das Lamm ist ein absolutes Naturprodukt. Super nachhaltig produziert und auch Nordfriesland setzt sich generell für das Kulturgut Schaf ein. Also es ist wichtig, dass diese Schafhaltung hier erhalten bleibt, auch an der Küste, wegen dem ganzen Küstenschutz. Die ganze Westküste ist ja mit Schafen besiedelt, sag ich mal so, und die sorgen ja dafür, dass wir hier noch so sein können und dass die Flut nicht…
Es gibt ja kaum was Schöneres, als Schafe da am Deich zu sehen, zu beobachten. Es ist ein Traum.
Ja.
Abgelesen, es gibt fast so viel Mutterschafe wie Menschen in Nordfriesland.
Genau, richtig. Mhm. Aber auch die Schäfer im Binnenland sind ja auch super wichtig. Und wir müssen das einfach unterstützen. Und das machen wir uns halt zur Aufgabe, die Schäfer in der Vermarktung natürlich zu unterstützen, aber auch Aufklärung zu machen, sowohl Kinder als auch Erwachsene. Also die Bildung der Kinder ist ja auch super wichtig, gerade auch die Landwirtschaft attraktiv zu machen. Aber wir wollen auch die Erwachsenen müssen wir auch mit an die Hand nehmen, weil wie viele Eltern können den Kindern die Fragen nicht beantworten? So. Und da war halt auch schon die Idee von Schafpatenschaften, dass dann auch eine Klasse ein Schaf als Pate haben kann und dass der Landwirt, die Landwirt dann in die Klasse kommt, mal eine Stunde nur über Schafe macht und dass die Kinder mit der ganzen Klasse zu auf dem Hof kommen können und sowas. Also ganz viele Ideen und viele Projekte, die wir verwirklichen möchten. Und da sind wir jetzt ja ein junger Vorstand, wollen richtig angreifen, sind sehr dankbar, dass wir die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und den Kreis Nordfriesland da mit an der Hand haben. Und das ist halt super wichtig für die Region, für den Tourismus, für den Kreis Nordfriesland.
Ist das ein Anziehungspunkt auch für Touristen?
Ja, also die Schafe mit den kleinen Lämmern gerade zur Osterzeit, das ist ja das Sightseeing schlechthin eigentlich, so das Sightseeing, was ich bevorzugen würde. Genau, und da wollen wir halt auch mal eine Fotoshooting-Aktion für Familien und Kinder machen in der Lammzeit mit Lämmern und so. Also das ist ja ein Highlight. Das ist wirklich ein Highlight, wie diese kleinen Lämmer. Und
ich hatte ja vor einem halben Jahr ungefähr die Deichdären hier im Podcast, die ähnliche Ansichten, sag ich mal, vertritt. Möchte auch die Landwirtschaft ein bisschen transparenter machen, ein paar Einblicke gewähren. Habt ihr miteinander zu tun irgendwie? Ich meine, ihr seid nun beide zwei regionale Social-Media-Größen auch. Und beide habt ihr euch auf das Thema Landwirtschaft fokussiert. Habt ihr miteinander zu tun?
Ja, ich kenne Julia gut. Wir treffen uns hin und wieder, tauschen uns einfach mal aus, ne? Schnacken, was ist bei dir gerade los, was ist bei mir gerade los. Vielleicht auch, wo man mal ein bisschen Inspiration braucht, ne? Um sich einfach mal auszutauschen, schnacken, was ist gerade bei dir los, habe ich gerade auch schon gesagt. Ich finde den.
Passt gut, wir machen kurz einen kleinen Break. So, wir haben gerade in der Pause, mir fiel ein Begriff auf, den du verwendet hast, Demeter. Was heißt das?
Ja.
Also kurz mal abholen, das ging ein bisschen um Lebensmittelstandard und du sprachst von Demeter-Qualität. Wenn man das mal irgendwo gehört hat, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, was heißt das?
Ja, also viele kennen wahrscheinlich das orangene Logo auf den Produkten, wo Demeter drin steht. Das ist halt eine höhere Qualifikation vom EU-Bio. Und da hast du noch mal ganz andere, ganz strengere Anforderungen in der Tierhaltung, mehr Quadratmeter. Mhm. Zum Beispiel, dass die Herdengrößen der Tierart angepasst sein sollten, damit sie ihr Sozialverhalten komplett ausleben können. Sie sollen immer Möglichkeit haben, sich im Stroh frei abzulegen, dass es natürlich auch nicht zu eng ist, damit sie nicht aneinander kommen, sodass jeder sich seinen Platz aussuchen kann. Natürlich sollte jedes Tier einen Fressplatz haben, aber das ist auch in den normalen Richtlinien auch schon Standard. Ich kann da so viele Beispiele gar nicht nennen, weil mein Bruder natürlich derjenige ist, der den Betrieb komplett umgestellt hat bei uns zu Hause.
Aber kostet das mehr als Bio?
Die Produkte, ne? Ja. Du hast super viele Schwierigkeiten, zum Beispiel Futterersatzmittel zu bekommen, gerade für die Flaschenlämmer, die keine Mama mehr haben. Warum, aus welchen Gründen auch immer, ne? Es sind zu viele Geschwister oder die Mutter verstirbt etc. Da können wir kein Milchpulver für kriegen. Mhm. Da müssen wir gucken, wie ernähren wir denn jetzt diese Lämmer, damit sie am Leben bleiben. Und da bekommen wir halt frische Biomilch von unserem Nachbarn oder aus dem Nachbardorf, der Landwirt, weil du kriegst kein Milchpulver, um diese Lämmer dann zu ernähren. Und so haben wir dann einen Antrag gestellt, dürfen wir dann auch Biomilch verwenden. Also es muss natürlich immer alles genehmigt werden. Ja. Das Futter ist super, super teuer. Aber wir haben das Glück, dass wir halt den Ackerbaubetrieb mit als Kooperationspartner haben, wo Christian arbeitet. Das ist der Osterhof in Garmsbüll.
Christian ist dein Bruder.
Genau. Mhm. Und da haben wir natürlich auch viele Möglichkeiten, die Kleegrasflächen mitzunutzen für Futter, Ernte etc. Und
Teuer ist aber ein gutes Stichwort. Das verbindet man natürlich immer noch mit Bio oder mit Demeter in dem Sinne. Und wir befinden uns ja jetzt in einer Zeit, in der alles sehr teuer geworden ist. Von der Socke über Strom bis hin zu den Keksen. Und bei Bio braucht man ja gar nicht jetzt anfangen. Ist das eine schlechte Entwicklung für euch? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, die Menschen sparen häufig erstmal bei den Lebensmitteln und greifen dann wahrscheinlich eher mal zur Billigsalami als beim Schlachter oder bei euch beim auf dem Biohof. Mal, Hof, Laden,
ja.
So heißt er.
Ja.
Oder sehe ich das falsch? Ist das gar nicht so?
Du hast recht. Die Leute sparen natürlich an den Lebensmitteln vielleicht auch fast zuerst sogar, weil das ist das, was keiner nach außen hin sieht, was man zu sich nimmt.
Auf Social Media kann man immer noch was anderes posten.
Ja,
und trotzdem,
das stimmt.
Ja.
Aber dass die Hofläden oder Direktvermarkter oder die Bioprodukte teurer sind als im Einzelhandel, auch die Bioprodukte, würde ich nicht sagen. Eine Freundin von mir hat das mal wirklich gegenübergestellt, das Bio-Rindfleisch aus dem Einzelhandel und das Bio-Rindfleisch aus ihrem eigenen Hofladen. Und da waren sie im Kilopreis sogar noch günstiger. Also da sollte man sich vielleicht mal wirklich den Vergleich ziehen und mal bewusst gucken beim regionalen Direktvermarkter, wenn man einen hat, da einfach mal nachzugucken. Also es ist ja nicht schlimm, mal in den Hofladen reinzugehen und wieder rauszugehen. Wir sind ja froh, dass die Leute wenigstens mal reinkommen und sich das angucken, was wir da haben.
Und für diejenigen, die sowas gar nicht kennen, heißt auf dem Bauernhof beispielsweise gibt es einen Hofladen, einen Bauernhofladen, und da gibt es dann die Produkte, die vor Ort hergestellt werden.
Zum Beispiel, genau. Und es gibt ja auch Standorte, wo ein Regiomat steht, dass du wirklich 24/7 dir was kaufen kannst. Oder es gibt Hofläden, die vom anderen Hof weiter in Ort gerückt sind und da ihren Standort haben und halt natürlich auch eine ganz andere Produktpalette vielleicht haben mit Gemüse und Kartoffeln und alles Mögliche, was sie noch anbieten. Ne? Einfach mal gucken, was habe ich so in der Umgebung, das vielleicht mit anderen Wegen verbinden, weil Spritpreise sind natürlich auch gestiegen wie alles andere. Aber denn mal einen Einkaufsplan schreiben, einmal die Woche einkaufen und dann regelt man das so mit. So versuche ich das auch immer irgendwie mit unterzubringen. Und das ist schon eine Möglichkeit, wie man auch die Direktvermarkter unterstützen kann. Ne? Weil wenn die irgendwann aufhören, also auch die Landwirte, auch wenn die keine Direktvermarktung haben, ist halt irgendwie auch ein bisschen blöd. Ne?
Was isst du denn eigentlich am liebsten von dem selbst erzeugten Fleisch?
Da muss ich schon mal überlegen, es gibt so vieles Schönes. Also Lammhaxe mag ich richtig gerne. Was finde ich denn noch gut? Natürlich unser Rindergulasch oder auch die Bratenstücke. Also das muss ja nicht immer das Steak sein. Es gibt ja auch so viele geile Gerichte, die man auch aus Beinfleisch machen kann, zum Beispiel. Und das ist ja all das, was verwertet wird. Und es muss ja nicht immer die alte Hausfrauenküche sein zum Beispiel, sondern kann man ja auch nochmal ganz neu kulinarisch aufsetzen.
Wenn so ein, kurz Exkurs, wenn so ein Rinderfilet 40 Euro im Lokal kostet, sagst du, das ist zu viel oder das ist zu wenig?
Also mit Beilagen und allem Pipapo finde ich okay. Also wenn man
dahinter steckt.
Wenn man denn auch das Rinderfilet nachvollziehen kann. Also ich würde dann den Gastronom auch theoretisch fragen, Mensch, erzähl mir doch mal was über die Rinder, die du hier für dein Restaurant einkaufst, zum Beispiel. Wäre ich wahrscheinlich viel zu schüchtern für, das zu machen. Würde ich mich wahrscheinlich nicht trauen. Aber das ist so das, wenn die halt, dann dürfen sie das natürlich machen, ne?
Jetzt kurz mal eine persönliche Frage. Bist du schüchtern?
Ja.
Ja?
Tatsächlich, also wenn ich wirklich unter Leute bin.
Also ich meine, guckt euch mal Heikes Insta-Profil an und guckt mal, bewertet mal selbst, ob Heike schüchtern ist oder nicht. Echt?
Ja, bin ich wirklich. Also ich habe super doll Schwierigkeiten, in bestehende Gruppen reinzukommen auch. Ich muss immer irgendwie an die Hand genommen werden, damit ich Anschluss finde. Sonst bin ich echt ruhig. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich mal mit Freunden dann aus der Landjugend, mit denen ich noch nicht so ganz viel zu tun hatte, mal essen war. Das waren so 8 Leute. Ich habe den ganzen Abend nichts gesagt. Kein Mucks. Ich weiß nicht, ich habe da...
Kann man sich so direkt nicht vorstellen?
Nee.
Ist bei mir allerdings, das glaubt mir auch kein Mensch, ähnlich. Ich mag es auch nicht, bei bestehenden Gruppen irgendwie dazuzustoßen, und sage ich auch lieber nichts. Wenn man dann erstmal vorgestellt wurde und dabei ist, ist was anderes.
Genau.
Aber ich zähle mich auch tatsächlich eher zu der introvertierteren Sorte.
Ja. Auch wenn ich irgendwo bin und da ist zum Beispiel auch, sind Leute, die wirklich sehr impulsiv, extrovertiert und laut sind vielleicht auch, das ist, da bin ich abends platt.
Also krass, ich muss so, mich. So schätze ich dich ein, wenn ich dein Content verfolge.
Ja.
Weil diesen Eindruck erweckst du.
Mhm.
Machst du das, verstellst du dich da oder bist du da natürlich? Ist das einfacher für dich, wenn du eine Kamera vor dir hast und du kannst da tanzen, du kannst da singen, du kannst da sonst was machen?
Also das mache ich auch, wenn ich unter meiner Familie bin und unter meinen vertrauten Personen.
Okay.
Also man kann denken, dass in den sozialen Medien bin ich so, wie ich auch, wenn ich zu Hause meine 5 Minuten habe oder so. Weil dann hole ich ja auch oft das Handy dann raus. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich komplett verstelle, um Gottes Willen. Die Leute, die mich auch wirklich gut kennen und wissen, wie ich bin, wenn ich in meiner vertrauten Umgebung mich fallen lassen kann, sagen, ja, Heike, das bist du. Also das passt zusammen. So, das, was ich zeige und das, was ich bin. Klar, ich bin zurückhaltend. Ich bin am Anfang, muss ich immer erstmal warm werden. Also ich muss immer ein bisschen auftauen und dann kommt das auch, dann schnacke ich auch gerne. Und klar, wenn man dann irgendwie eine andere Umgebung hat, zum Beispiel auch in der Präsentation oder so, dann trittst du ganz anders auf. So, und ja, so wie ich das von meinen Freunden kenne, sagen auch, dass ich da jetzt auf Instagram nichts aufsetze. Und das will ich um Gottes Willen nicht.
Du hast ja fast 10.000 Follower jetzt. Mhm. Wer weiß, sobald, wenn die Folge online ist, vielleicht hast du die Marke schon geknackt. Oh, was ist dein Ziel mit deinem Account letztendlich und auch für den Hof?
Also ein Ziel anhand von Zahlen habe ich nicht. Wichtig ist mir nur, dass ich irgendwie gerade mit der Hofseite vom Landhof Carstensen, dass ich da die Leute aufkläre, dass ich sie mitnehme. Vielleicht irgendwann auch die Agrarbubble ein bisschen durchbreche, so, weil
viele, wie was?
Die Agrarbubble, weil
was ist das denn?
Das ist halt, man hat halt seine Zielgruppe.
Seine Blase.
Ja, das ist halt so die Landwirtschaftsblase.
Genau, also
und da will ich halt durch.
Wer Inhalte aus der Landwirtschaft produziert, der wird meistens auch gefolgt von Menschen, die sich mit Landwirtschaft auseinandersetzen.
Richtig.
Und du möchtest gerne auch mal Leute erreichen, die eben nicht aus der Landwirtschaft kommen.
Deswegen
wie willst du das schaffen?
Deswegen, ich habe noch keine Lösung dafür. Ich bin halt dabei, ein bisschen zu spekulieren. Und halt auf meinem Profil ist es so, dass ich da wenig landwirtschaftliche Inhalte zeige. Weil ich weiß, wenn ich auf dem Hof bin, ist das Content für Landhof Carstensen. Wenn ich jetzt bei mir zu Hause bin oder im Büro bin, bei meiner Arbeit bin, ist es Content für mich. Und so habe ich natürlich auch wirklich meine Fühler zu den anderen, weil das Content ist, der interessiert die Allgemeinheit so. Also das ist so Daily-Content, Lifestyle-Content.
Genau, du postest ja Content aus dem Leben einer Social-Media-Content-Creatorin.
Ja.
So, und da sind wir bei unserem letzten Thema angekommen. Du arbeitest bei einer Social-Media-Agentur in Langhorn, bei den Storyfishern.
Genau.
Was macht ihr, was ist da eure Intention, was machst du da?
Also wir Storyfisher machen eigentlich Content. Inhalte für die.
Okay, danke.
Aber wir machen die Inhalte ja nicht nur für die sozialen Medien, sondern auch für Webseiten etc. und können auch im Branding unterstützen, natürlich was das Markendesign etc. angeht. Aber das, was uns ausmacht, ist eigentlich unser Rundum-Sorglos-Paket für die Unternehmen hier in der Region. Wir sind halt die kreativen Köpfe, um deren Unternehmen darzustellen, für Mitarbeitersuche oder auch Neukundengewinnung, um da die Profile einfach immer aktuell zu halten, weil eine Webseite wird einmal aufgesetzt und wird vielleicht gegebenenfalls alle paar Monate mal aktualisiert. Und die jungen Leute sind halt auf den sozialen Medien unterwegs. Und ja, das ist unser Job, da Content zu produzieren.
Ihr erstellt ja wirklich hochwertigen Content, mit der aber gleichzeitig sehr persönlich ist.
Ja.
Legt ihr da viel Wert drauf, dass das hochwertig ist? Wird das gefordert oder ist das euer Anspruch? Glaubst du, der junge User, der sich Inhalte von Wüstenberg, von Möbel Bischof oder von der Meierei anguckt, der legt Wert drauf, dass es High Quality ist oder 4K ist oder dass der Ton perfekt ist oder geht es ihm eher um das Persönliche?
Wir machen unseren Daily Content nicht in 4K und auch nicht immer mit der Kamera. Machen wir auch. Es kommt immer auf die Produktionsweise drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf LKW-Tour bin mit einem Mitarbeiter vom Unternehmen, dann habe ich nicht meine hochwertige Kamera dabei, weil ich nicht so ganz flexibel bin. Ich habe mein Handy dabei, was hammergeile Aufnahmen macht, in super Qualität. Habe da eine Masse an Content und schnibbel da geile Vlogs draus, um Geschichten zu erzählen. Weil das Storytelling ist das A und O, weil die Leute sind auf Instagram, um Geschichten zu sehen. Und die wollen Bezug zu den Menschen haben. Und das ist halt das, was uns ausmacht, das Storytelling. Das ist halt echt was nicht einfach ist. Entweder man hat es einfach im Gespür, man kann es auch lernen. Und das Storytelling ist wirklich auf Social Media das A und O, weil
Was erhofft sich ein Unternehmen, das euch bucht, das euch als Dienstleister hat, von euch letztendlich? Ist das die Anzahl von Followern zu erhöhen? Ist das mehr Reichweite zu haben, dass die Videos häufiger gesehen werden? Sind das Mitarbeitergewinnung, Kundengewinnung? Ich habe jetzt alle möglichen Sachen aufgezählt, aber kann man das so sagen? Weshalb werdet ihr engagiert? Und was kostet sowas, so ein Rundum-Sorglos-Paket? Falls du das sagen darfst, weil da werden einige vom Hocker fallen.
Also es ist so, dass die Leute zu uns kommen, hauptsächlich für mehr Sichtbarkeit. Und das schaffen wir natürlich, wenn wir regelmäßig die Plattformen bespielen. Sie wollen natürlich auch Mitarbeiter gewinnen und das ergibt sich ja dadurch, dass wir mehr Sichtbarkeit haben. Wir können Werbeanzeigen schalten und wirklich auch die Stellenanzeigen zielgerichtet ausspielen für die potenziellen Mitarbeiter. Aber viele wollen auch dahin gehen, die Produkte zu verkaufen, Neukunden gewinnen. Und das sind halt so die grundlegenden Ziele von den Unternehmen. Aber es gibt natürlich auch, es geht ja, jeder hat ja seinen individuellen Wunsch, weswegen der also zu uns kommt. Also ich glaube,
letztendlich möchte jeder entweder mehr Umsatz oder mehr Personal.
Ja.
So, und da bietet ihr eben einen Weg an, in dem ihr Social Media Marketing betreibt.
Genau.
Was kostet der Spaß?
Also wir sind immer wieder in der Entwicklung bei unseren Angeboten. Es kommt halt darauf an, ob man eine Kampagne möchte oder das Abo. Und das Abo.
Was bedeutet das?
Das kleinste Abo, das hat halt, das basiert auf Stunden und wir können von bis an Content-Elementen produzieren. Also jetzt zum Beispiel das kleinste Abo S kriegst du 4 bis 8 Content-Elemente, meine ich. Also
Content-Elemente sind, wir müssen jetzt auf die Zahlen nicht festlegen, aber
Vlogs,
es sind
Videos, Reels,
Bilder, Reels,
Fotos, Grafiken.
Story oder Feed? Ist ja auch ein Unterschied. Story, 24 Stunden meist nur drin, sonst im Highlight
genau.
Drin oder im Feed, das permanent da ist.
Die Story bespielen wir so immer mit, aber die großen Content-Elemente, die als Film produziert werden sozusagen, die werden noch in der Story mit ausgespielt, weil es gibt die Story-Gucker, es gibt die Feed-Gucker und so wollen wir alles mit abdeckeln, damit möglichst viel Aufmerksamkeit da ist. Mhm. Und das Abo mit 4 bis 8 Beiträgen im Monat liegt bei 2,5. Das ist das Abo S. Das Abo XS haben wir neuerdings auch ein bisschen mit in der Entwicklung drin.
Das ist noch kleiner.
Genau, das ist noch kleiner. Da wollen wir gerne hin auf 1,3 netto.
Wie ist die Reaktion von Unternehmen, wenn ihr sagt, Mensch, wir haben jetzt ein Paket, 4 bis 8 Posts im Monat, kostet euch 2.500 im Monat. Sagen die, oh, das geht ja, oder boah. Ist natürlich auch unternehmensgrößenabhängig. Als ich jetzt in der Vorbereitung nochmal reingeguckt habe, gesehen, Mensch, 2,5 nehmt ihr mittlerweile für das S-Paket, denke ich, wow. Ich weiß natürlich auch, was für ein Aufwand dahinter steckt.
Absolut.
Ist ja, ihr seid ja vor Ort. Ihr fahrt hin, ihr macht euch vorab Gedanken, ihr erstellt ein Storyboard, ihr filmt, ihr interviewt, ihr schneidet es zusammen, ihr spielt es aus, ihr wertet es auf, ihr habt ein großes Team, ihr habt große Räume und so weiter. Was sagt ein Unternehmen da? Und ich meine, der Erwartungshaltung ist wahrscheinlich auch groß dann, ne?
Ja, die Erwartungshaltung ist groß, aber das ist unsere auch. Wir haben einen sehr hohen Anspruch. Jeder Content geht erst durch uns, durch den internen Check, bevor irgendwas zum Kunden geht. Also das Qualitätsmanagement liegt bei uns an oberster Priorität. Alle Texte, alle Fotos, alle Inhalte werden gegengecheckt. Nicht nur von 2 Augen gesehen, sondern von 4 oder 6. Und es ist ja nicht nur die Erstellung des Contents, sondern die ganze Konzeption, die Redaktionsplanung im ganzen Team. Einmal im Monat sitzen wir zusammen und sprechen wirklich jedes einzelne geplante Content-Element durch. Und das ist natürlich auch das, was uns ausmacht, um die Kreativität immer aktuell zu halten. Ne?
Ja.
Und das ist halt das, was theoretisch auch unbezahlbar ist. So.
Also ihr nehmt auch dem Auftraggeber letztendlich generell die ganze Social-Media-Arbeit ab. Ihr seid diejenigen, die posten. Seid ihr auch diejenigen, die Kommentare und Nachrichten und sowas beantworten?
Das Social Media Management, das Community Management ist auch mit drin. Mhm. Also theoretisch, der Kunde wird involviert, wenn es um die Freigabe geht. Alle Mitarbeiter sehen den Content vor, bevor irgendwas hochgeladen wird. Und wenn spezielle Fragen sind, dann gehen wir natürlich mit dem Kunden in Austausch. Ne? Also wir können ja nicht in jeder Branche alle Fragen beantworten. Aber das ist auch das, was unsere Kunden so schätzen. Sie kriegen immer wieder Einblicke, sie sind monatlich immer mit involviert in die Planung und haben die Chance, die Möglichkeit, ihre Ideen alle mit einfließen zu lassen. Und wir gucken dann, wie können wir es umsetzen? Welche Art und Weise von Content wollen wir machen? Und das ist halt das, was die vielleicht auch so so gut finden daran, dass es, die wissen, dass es in guten Händen, dass wird sich drum gekümmert, das läuft.
Und das ist regional, das ist nicht irgendeine Firma aus Hamburg, aus Berlin, die eh nicht vor Ort ist, sondern die auch zu uns kommt.
Das ist ja das, was uns ausmacht, weil wir sind Nordfriesen und wir kommen mal für Baustellen. Wenn du da einen Handwerker vor dir stehen hast, mit dem kannst, also wenn ein Hamburger auf eine Baustelle auf dem Dach steht und da dann mit den Handwerkern was machen sollen, die stimmen noch gar nicht zu, was mitzumachen. Und man muss die Leute auch verstehen, wo man dann gegenübersteht und damit sie auch mitmachen, ne? Weil das ist so wichtig.
Haben die Handwerker Bock auf euch? Zum Beispiel, wenn ihr da ankommt. Ich stelle mir schwierig vor, teilweise.
Immer wenn ich auf die Baustelle komme, dann sehe ich schon so, oh nein.
Ja.
Und, aber ich schnack dann kurz mal mit denen und sag, was ich vorhab. Mhm. Hin und wieder hatte ich auch schon Eis mit dabei, wenn das dann Hochsommer war und so. Man kennt die Leute ja, man kennt die Namen, kann sie direkt ansprechen und tauscht sich einfach nochmal kurz aus. Wie geht's? Wie läuft's? Was macht ihr hier? Wie lange seid ihr noch bei? Und sowas alles. Und das macht einfach mega Spaß, ne? Der Kontakt mit den Menschen.
Ihr seid oben auf Langhorn, Bredstedt, Sylt, Niebel auf der Ecke unterwegs. Ja. Von wie vielen Kunden kann man sprechen?
Puh, jetzt, ich glaube, wir haben jetzt aktuell 18 Bestandskunden. Da sind natürlich viele auch
dabei.
Das sind
nicht alle im Abo-Modell, sondern auch die so auf Abruf haben oder die für Kampagnenunterstützung
und,
da ist.
Genau, und da sind halt auch viele Bestandskunden, die schon über 3 Jahre bei uns sind und die betreuen wir viel, viel länger und kennen sie natürlich auch schon viel besser.
Ist die Nachfrage hoch? Ist der Bedarf da? Also Bedarf ist auf jeden Fall da, aber ist die Nachfrage auch entsprechend?
Und die wie viel Nachfrage Personal ist, habt ihr? Die Nachfrage ist sehr, sehr hoch. Wir haben aktuell echt einen Annahmestopp ausgerufen für unseren…
weil ihr das nötige Personal nicht habt.
Genau, wir haben nicht das Personal, um alles abzudecken.
Aber es will doch jeder Social Media Content Creator werden, oder nicht?
Ja, ist auch ein hammergeiler Beruf. Bei uns ist es halt auch so, wir wollen den neuen Kollegen, das sind ja nicht nur die Social Media Manager, sondern auch Content Creator, da haben wir auch 2 Bereiche, also es muss nicht jeder alles können. Und die wollen wir natürlich auch vorher ausbilden und ein bisschen an die Hand nehmen und gleich nicht ins kalte Wasser schmeißen.
Da ich eigentlich gerade Werbung für die Pflege mache, möchte ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen, aber auch da bei euch ganz super interessant und super kreativ sein. Ja. Deswegen vielen Dank für die Einblicke da, super spannendes Feld. Generell vielen Dank, Heike, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben als Content-Creatorin, als Landwirtin, als ehemalige Lammkönigin und erste Vorsitzende. Und generell vielen Dank, dass wir dich hier erleben durften bei Tourist Tea Time. Meine letzte Frage an dich, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, das habe ich jetzt geschafft. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Eine ganz schwierige Frage.
Jo, weiß ich.
Aber ich finde so, die Meister im Storytelling sind natürlich die Zierdenbrüder. Wilke und Malte Zierden, die finde ich ganz klasse. Also,
das sind Brüder?
Ja.
Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht. Ich kenne die Videos tatsächlich von Facebook. Das ist auch ungewöhnlich, dass ich die
Zierdenbrüder
von Facebook angezeigt bekomme. Aber ja.
Aber die sind so, die sind, einer ist unterschiedlicher als der andere.
Ja, eine ist quasi Hausmeister so in die Richtung. Ne?
Und ja, und der andere weiß ich gar nicht, was der macht.
Dabei.
Ja, aber das ist ja, Wilke Zierden ist ja der mit dem Hausmeister und Malte Zierden ist ein ganz anderer.
Ja.
Und das sind grundverschiedene Typen, aber Hammer. Wie die Geschichten erzählen können und deren Videos und ich finde das einfach herrlich. Und die sind halt fast Norddeutsche, also sind Norddeutsche, sind die Ostfriesen.
Ja.
Und man merkt das einfach, dass sie halt eine Mentalität haben, die einfach entspannt und
es
authentisch ist.
Ja, aber so. Authentisch bist auch du. Und ich sage nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Das war Tourist Tea Time mit Heike Marit Carstensen. Vielen Dank.
Jo, das ist mal was anderes, seinen Namen so zu hören.
Ja, ne?